Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Doppelsitzung. Formal haben wir heute zwei Stadtratssitzungen. Erstens die Haushaltseinbringung und danach die reguläre Stadtratssitzung, muss man manchmal erklären. Ich eröffne die heutige Sitzung des Stadtrats, zu der mit Datum vom 27.11.23 eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 4.12.23 in der Rathauszeitung. Ich stelle fest, es ist form- und fristgerecht eingeladen. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind, und ich darf auch an dieser Stelle auf 22.5 GEMO auf die sogenannte Befangenheit hinweisen. Das heißt, jedes Ratsmitglied hat vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich freue mich sehr, dass der offene Kanal diese Doppelsitzung heute wieder überträgt. Und ich frage Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- und Videoaufnahmen sowie Übertragungen durch sonstige Private gefertigt werden, und würde Sie bitten, abzustimmen, und gleichzeitig schauen wir, ob die Anlage funktioniert. Ich bitte um Ihr Votum. Nee. Also augenblicklich sind 45 von 65 angemeldet. Ist das korrekt? 45 von 56, ich habe die Zahlen vertauscht. Gut. Dann sind wir beschlussfähig. Vielen Dank. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird. Und ich bitte Sie um Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass öffentliche und nicht öffentliche Sitzungen dann für Archivzwecke aufbewahrt werden. Ich bitte um Ihr Votum. Jetzt ist uns wieder jemand verloren gegangen. Wir sind nur 44. Dann ist es so, bei 44 Ja-Stimmen und einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Informationen zur Tagesordnung. Haushaltseinbringung heißt, der Oberbürgermeister bringt für die Stadtverwaltung seinen Haushaltsvorschlag ein. Und die Diskussionen und die Anträge gegebenenfalls sind dann alle im Januar. Was mir wichtig ist, am Ende meines Vortrags wird Herr Natus dann auch nochmal den Zeitplan veröffentlichen, wann, wo, wie diskutiert werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushalt ist die Grundlage dessen, was wir tun können in 24. Ganz banal, ohne Geld sind wir handlungsunfähig. Wie bringt man einen Haushalt für 24 ein? Ich will es mal überschreiben mit dem Thema windige Zeiten. In welchen Rahmenbedingungen ist es uns möglich, als Kommune, die wir am Ende der Nahrungskette sind, verzeihen Sie mir den Begriff, EU, Bund, Land und ganz hinten kommen wir als Kommunen, mit welchen Rahmenbedingungen können wir rechnen? Und deshalb, wie fängt man an? Ich finde, es gehört nicht ans Ende, es gehört an den Beginn. Ich danke ganz herzlich meinem neuen Haushaltsteam, Herrn Kühnel und Herrn Klaes. Die haben diese Aufgabe komplett neu übernommen. Und wir haben mit Ihnen, ich konnte mit Ihnen den Haushalt 22 abrechnen, den Nachtrag 23 auf den Weg bringen mit Erfolg und die gesamte Haushaltsplanung 24 machen. Die beiden Herren und das gesamte Team mit meinen Büroleitern möchte ich an der Stelle schon mal vorneweg Danke sagen. Es gab schon mal einfachere Zeiten. Sehr geehrter Herr Kühnel, sehr geehrter Herr Klaes, sehr geehrter Natus, Herr Löwen, ich könnte jetzt sagen, ich werde unsere abendlichen Sitzungen vermissen, um den Haushalt einbringen zu können. Aber ich bin schon getröstet, so ab Mai fangen wir ja mit dem Haushalt 25 an. Wir haben als Stadtvorstand mit allen Amtsleitungen über 10 Runden gedreht, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, Ihnen vorlegen zu können. Und wichtig, wir haben im Konsens mit dem im gesamten Stadtvorstand gesagt, unser Ziel ist es, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Und ich darf sagen, am Ende waren auch alle Amtsleitungen bereit, diesen Weg mitzugehen. Ich könnte jetzt über weltpolitische Krisen reden und bundespolitische Krisen. Es hilft uns aber nichts. Ich bin Oberbürgermeister einer kleinen Großstadt und deshalb sollten wir heute über unsere Situation in Trier reden. Zu Beginn habe ich mir überlegt, positiver Beginn, ein paar Zitate aus der überörtlichen Presse. Focus hat vor 2 Wochen veröffentlicht, Trier ist Maßstab für Krisenmanagement am Beispiel der Fluterkenntnis aus dem Untersuchungsausschuss in Mainz. Ich danke unserer Feuerwehr. Wir haben in Trier eine der niedrigsten Kriminalitätsraten von 70 Großstädten und haben von allen Großstädten die zweithöchste Aufklärungsquote. Danke an die Landespolizei, die hier vor Ort, wie ich finde, einen guten Job macht. Die Wirtschaftswoche hat vor 2 Wochen veröffentlicht, dass wir mit der Kita-Platzausstattung unter den 10 besten Großstädten in Deutschland sind. Und da kann ich sagen, natürlich geht noch Luft nach oben, aber immerhin für eine Stadt im Haushaltsnotstand finde ich das eine ganz enorme Leistung. Danke dafür. Digitalisierung. Wir sind bundesweit nach dem Smart City Index auf Platz 13. Die Stadtwerke insbesondere haben es geschafft, dass wir Digitalisierung und Umweltschutz von allen Großstädten auf Platz 1 sind. Ich will mal weitergehen mit unseren Beteiligungen. Die Sparkasse hat mich letzte Woche informiert, dass sie im Kundenzufriedenheitsindex auf Platz 1 sind. Ich darf darauf hinweisen, dass die Flächenentwicklung, die die EGP seit vielen Jahren macht, krisenerprobt weitergeht und wir damit mit unserer EGP tatsächlich auch Wohnraum schaffen. Ich darf darauf hinweisen, dass die WIT zusammen mit der GBT, wir haben eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, mehrstellige Millionenbeträge in die Sanierung unserer Wohnungen investiert und dass wir auch im bezahlbaren Wohnraum bei den Förderbescheiden in Rheinland-Pfalz mit Mainz auf Platz 1 oder 2 sind. Es geht voran. Ich freue mich auch, dass wir als Stadtverwaltung bei 1% der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland sind, mit Urkunde, und wir haben das Ding nicht bestellt. Wir sind 1% bester Arbeitgeber bundesweit und vielleicht jetzt auch zur Überleitung zum Haushalt. Im 4. Jahr haben wir ein leichtes Haushaltsplus. Wir waren jetzt hintereinander nicht mehr defizitär im Ergebnishaushalt. Und vielleicht, ja, ich komme noch mal auf die Details. Wir haben mindestens 124 Millionen investive Mittel eingeplant für den Haushalt 24. Und da ist wieder die spannende Frage, wie viel können wir davon auch ausgeben? Aber in der Planung sind die 124 Millionen drin. Erlauben Sie mir auch darauf hinzuweisen, warum bringe ich jetzt den Haushalt? Bei diesen ganzen Unwägbarkeiten gibt es 2 Möglichkeiten und es wird auch kommunalpolitisch diskutiert. Wir warten ab, bis die ganzen bundespolitischen, landespolitischen und sonstigen Rahmenbedingungen klar sind. Dann ist meine These, dann sind wir aber mit der Haushaltseinbringung, wenn es gut läuft, April, Mai. Wenn wir die ganzen Projekte, die Sie auch gestalten wollen, nach vorne bringen, brauchen wir eine schnelle Haushaltsgenehmigung und dafür jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Haushalt einzubringen. trotz aller Unwägbarkeiten. Und deshalb mein Vorschlag, trotz aller Unwägbarkeiten, unser Vorschlag, wir bringen den Haushalt heute ein und stellen ihn zur Diskussion. Wir haben in diesem Haushaltsvorschlag ein Haushaltsplus von 4 Millionen einkalkuliert. Bevor jetzt irgendwelche Begehrlichkeiten auftauchen, das ist 0, irgendwas. Und im Rahmen des Haushaltsverfahrens war unser Bemühen als Stadtvorstand, überall die Luft rauszunehmen. Und diese 4 Millionen sind ein bisschen Sicherheitsabstand, aber ein geringer Sicherheitsabstand. Erlauben Sie mir auch darauf hinzuweisen, dass wir einen Vorschlag einbringen ohne Steuererhöhung. Der Stadtvorstand ist sich einig, dass wir für 24, ich benutze den Begriff auch nochmal, windige Zeiten, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen nicht zusätzlich belasten sollten. Es ist mir aber auch wichtig, wir fahren auf Sicht, das ist unser Vorschlag für 24. Was später kommt, kann ich nicht sagen, weil wir machen ja kein Doppelhaushalt mehr, weil wir ja schon Schwierigkeiten haben, eine Einschätzung für 24 zu machen. Wie wollen wir denn im Augenblick eine Einschätzung für 25 machen? Positiv, wir werden mindestens 290 Millionen Kassenkredite ans Land abgeben. 290 Millionen. Die Quote schwankt, je nachdem wie man rechnet, zwischen 285 und 293 Millionen. Aber was für ein Glücksfall für diese Stadt. Ich komme später nochmal drauf zurück. Ich habe Ihnen hier die Übersicht zum Haushalt. Und Sie sehen, wir haben einen Gesamtbetrag der Erträge von 524 Millionen und Aufwendung 520 Millionen. Und so kommt ein Plus von 4 Millionen zustande. Und ich habe geschmunzelt. Wir sind es auch in der Verwaltung noch nicht gewohnt, dass wir Haushaltsplus machen. Da steht überall Fehlbetrag. Das ist 50 Jahre eingeübt, aber hier müsste eigentlich stehen Haushaltsplus. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, da liegen wir bei 31 und Auszahlungen fürs Haushaltsjahr 24 von 94, das heißt hier rund 60 Millionen. Die nicht gedeckt sind, da komme ich aber später noch dazu, das ist kein Problem, das sind investive Mittel. Jeder, der baut, der Werte schafft, das sind die guten Schulden. Wir investieren in unsere Infrastruktur. Warum spreche ich von 120 Millionen? Es hängt nämlich davon ab, was wir 23 realisieren. Was wir nicht realisieren, kommt hier noch oben drauf. Darüber informiere ich Sie gleich. Dann kam ja die Frage, wie viel Fördermittel investiv sind denn gerade im Gespräch für den Haushalt 24. Es sind rund 13 Millionen Land-Bund, aber hier auch nochmal die Erklärung, jedes Dezernat ist beauftragt, jetzt mal zu klären, stehen hinter den Landesmitteln auch Bundesmittel und welche Bundesmittel sind per Bescheid schon entschieden? Und dann ist die Frage, was nutzt uns ein Bescheid, wenn hintendran keine Mittel sind? Und das sind die Unwägbarkeiten. Und deshalb trotzdem bringen wir den Haushalt ein. Was ist die Alternative? Das heißt, es gibt Fördermittel, da haben wir einen Bescheid. Wir haben Fördermittel, da gab es ein Interessenbekundungsverfahren, da haben wir noch keinen Bescheid. Dann haben wir Fördermittel, die wurden angekündigt, da haben wir weder eine Information noch einen Bescheid. Und dann höre ich auf mit den Szenarien. Das ist die Realität. Und ich muss auch die Mitarbeitenden der Bundesregierung natürlich in Schutz nehmen, die wissen im Moment auch nicht, was für Auskunft sie uns geben können. Ich gehe auf die nächste Folie. Das ist der aktuelle Verschuldensstand. Das ist 31.12.22, weil den haben wir gerade abgerechnet. 23 haben wir die Zahlen noch nicht. Rund 733 Millionen. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, wir haben die letzten Jahre sowohl bei investiven Krediten als auch bei Kassenkrediten getilgt. Ich betone das nochmal, weil das wird oft nicht wahrgenommen. Bei investiven Krediten haben wir die letzten Jahre zwischen 14 und 17 Millionen getilgt, also auch wie der klassische private Häuslebauer. Und bei den Liquiditätskrediten sind wir verpflichtet, im Durchschnitt 4,3 Millionen zu tilgen. Wir haben aber die letzten Jahre zwischen 11 und 17 Millionen getilgt. Und Sie wissen, ich habe ja auch mein Haushaltsjahr ausgeführt. Ich habe lieber teure Liquiditätskredite abgebaut, als dann noch einen Haushaltsplus hinzulegen. Aber es geht darum, wir sind bei der Haushaltskonsolidierung auf einem guten Weg. Jetzt kommt der Sprung auf Folie 4 und jetzt haben wir plötzlich nur noch 442 Millionen. Und das ist der Effekt, dass von den Liquiditätskrediten, wenn wir diese 291 Millionen, wir können auch sagen 285, wir haben jetzt mal 291 genommen, da ist aber noch ein bisschen Fluktuation drin, dann haben wir nur noch 130 Millionen Liquiditätskredite. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, dass die nicht mehr anwachsen und wir würden wie die letzten Jahre im Durchschnitt 10, 11, 17 Millionen tilgen, dann wären wir tatsächlich auch bei den Liquiditätskrediten zwischen 10 und 15 Jahren auf Null. Das ist die Perspektive, die wir jetzt haben, die hatten wir vorher nicht. Bin ich damit blauäugig? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder bei den großen weltpolitischen Rahmenbedingungen, aber es sieht deutlich besser aus. Wichtig, wir hatten bisher eine Verschuldung pro Bürger von fast 6.700 Euro. Und haben nach Übernahme im Haushalt 24 dann noch 3.900. Und es sieht schon deutlicher aus und ist auch ein Imagefaktor. Damit tauchen wir auf der Liste der höchstverschuldeten Städte nicht mehr auf. Wichtig auch für uns, weil da geht es auch um die Kreditwürdigkeit. Und mit diesen Ausgleichszahlungen des Landes haben wir auch wieder Eigenkapital, was uns auch verlustig gegangen ist. Doch, das ist, glaube ich, jetzt die höflichste Version. Ja. Das heißt, positive Aspekte. Ich sage aber deutlich, mehr kann man immer fordern, aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 3.900 Euro und hier ist ganz, ganz wichtig, wir warten gerade auf den Vertrag des Landes. Wir hatten abgesprochen, wenn der Entschuldungsvertrag des Landes da ist, dann machen wir eine Sondersitzung, weil ich brauche natürlich Ihren Beschluss, dass wir dem Entschuldungspakt beitreten können. Und das würde ich dann auch flexibel handhaben, so wie im Ältestenrat besprochen, und extra Sitzung einberufen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir diese Stadt gestalten. Dafür wurden Sie als Mitglieder im Stadtrat gewählt, dafür wurde ich von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, das ist unser gemeinsames Ziel. Voraussetzung ist aber, dass wir ausreichend Finanzen haben. Ich halte gerade die Haushaltsrede. Wo kommt das Geld her? Entweder über Steuern, über Schulden oder Ausgabenreduktion. Ich finde es immer wieder interessant, wenn die Forderung kommt, Bund oder Land müssen uns mehr Geld geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind immer unsere Steuermittel, egal ob es vom Bund, Land oder von uns kommt. Und deshalb habe ich die letzten Jahre versucht, mit großer Unterstützung im Stadtvorstand zu gucken, wie können wir wirtschaftlicher agieren. Sie kennen meine Beispiele, das Zusammenlegen der Bäder hat uns ermöglicht, dass wir wirtschaftlicher agieren. Wir hatten auch die Möglichkeit, kurzfristiger das Nordbad damit zu sanieren. Die Straßenbeleuchtung als Beispiel. Die Bürgerinnen und Bürger haben eine bessere Dienstleistung und wir sparen Geld. Wichtig ist aber auch, dass wir mehr Spezialisten nutzen, weil wir als Stadtverwaltung, wir können nicht alles. Wenn Sie sich ein klassisches Architekturbüro vorstellen, die sind alle spezialisiert. Wir erwarten aber von unseren Architekten, Ingenieuren im Hochbau beispielsweise, dass sie von Schule über Theater bis zu Schwimmbäder machen können. Die sind gut, aber überfordern wir uns doch nicht in der Kommunalverwaltung und nutzen die Spezialisten. Das heißt, Wohnungssanierung in der WIT macht die GBT für uns. Energiethemen macht die SWT für uns Und nutzen wir doch unser Know-how, was wir in der kommunalen Familie haben. Und es kann nicht sein, dass wir versuchen, alles selber zu machen. Ich gebe zu, neben Steuern, wirtschaftlicher Handeln gibt es noch einen dritten Hebel. Die städtischen Beteiligungen, denen es wirtschaftlich richtig gut geht, ich nenne es mal zu motivieren, auch davon was abzugeben. Und da sind wir ja auch auf einem guten Weg. Dann gehen wir auf die nächste Folie. So, hier habe ich, ja, also hier ist der letzte Balken interessant. Was gelb ist, geht ans Land. Und das ist nur die Visualisierung meiner Ausführung. Und Sie sehen beispielsweise auch, der Höchstpunkt war Corona-bedingt insgesamt der Balken der Verschuldung, das war das Jahr 2020. Aber Sie sehen danach, ohne dass wir tatsächlich Schuldentilgung bekommen haben, haben wir es aus eigener Kraft geschafft, runterzukommen. Also es geht auch um die eigene Anstrengung, die sich hier abbildet. Und der letzte Balken ist mit der Entschuldungsgeschichte des Landes gemeint. Dann gehen wir auf die nächste Folie. Ich habe Ihnen mal gegenübergestellt, auch in meiner Amtszeit, der Haushalt 15-16 war schon eingebracht, vom Stadtrat verabschiedet. Und 16 habe ich mein erstes Haushaltsverfahren gemacht, also für 17, und wir sind gestartet bei einem Haushaltsdefizit damals von 43 Millionen. Und das sind jetzt keine Horrorzahlen, es gab Gründe dafür. Aber 2009 hatten wir ein Haushaltsdefizit von 63 Millionen in der Abrechnung. Und deshalb bitte nehmen Sie wahr, was jetzt hier abgezeichnet ist. Sie wissen, ich habe mich geärgert über die Corona-Krise, aber das ist ein Beispiel dafür, wo es auch legitim ist, in solchen Krisen über Schulden zu finanzieren. Aber Sie sehen, das vierte Jahr mit einem Haushaltsplus und der Plan 23 sieht ein leichtes Haushaltsplus fest. Das sind aber die Zahlen aus dem Oktober und schauen wir mal, was wir dann abrechnen. Ich bin mit meinen Fachleuten der Meinung, dass wir auch da ein Haushaltsplus hinlegen. Natürlich hat uns geholfen die Niedrigzinsphase, dass wir durchgekommen sind. Natürlich hat uns geholfen, dass das Land C3 wegen den höheren Soziallasten uns entlastet hat. Und auch der Bund hat uns geholfen, weil die Kosten der Unterkunft, die Kostenübernahme vom Bund erhöht worden ist. Also es ist unser Anteil, es ist aber auch wiederum der Anteil von Land und Bund, dass das eben so gut funktioniert hat. Und deshalb eben die Frage, was passiert 24? Und hier immer wieder mein Kernsatz, lassen Sie uns, ich werbe dafür, trotz diesen Unsicherheiten den Haushalt 24 auf den Weg bringen. Wenn Sie die nächste Folie sich angucken, die kennen Sie schon, das sind die Investitionen. Ich weiß, ich werde immer wieder gefragt, weil ich sage, investive Mittel stehen ausreichend zur Verfügung. Und hier ist abgebildet die, zum Beispiel das Jahr 20, da hatten wir 70 Millionen investive Mittel, aus dem Vorjahr 4 Millionen übertragen. Dann 21 hatten wir 60 Millionen im Haushalt und fast 22 Millionen übertragen. Ich muss es jetzt nicht vorlesen. Und jetzt sind wir gerade 23 dabei. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Wir liegen beim IST bei 40% Ausgabequote Ende November. Jetzt gucken wir mal, was im Dezember noch passiert. Unterstellt, dass es dabei bleibt, können wir mindestens 30 Millionen übertragen. Da 94 Millionen eingeplant sind investiv, hätten wir 124 Millionen investive Mittel. Dann habe ich Ihnen hier eine Übersicht gegeben, was sind die Schlüsselprojekte. Das ist jetzt stark verkürzt, ja? Das sind Seiten, die dort hinterlegt sind, aber ich will nur mal darauf hinweisen, Stören Sie sich bitte nicht an Fortführungsmaßnahmen. Sie wissen, wenn die Planung gelaufen ist, ist eine sogenannte Fortführungsmaßnahme. Wenn die noch nicht gelaufen ist, ist eine neue Maßnahme. Aber das sind die Beträge, die vorgesehen sind fürs Jahr 2024. HGT-Erweiterung, Eckbert, Neubau-Kita St. Adula, Gerätehaus Euernzeven, FWG, Fachklassensanierung. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe bewusst nicht immer zur Freude aller im Stadtrat gesagt, die Großprojekte ziehen wir ins Projektmanagement. Die Großprojekte sind Hauptfeuerwache, Q54 und TUFA. Warum? Der Hochbau hat alle Mitarbeitenden behalten und hat damit die Möglichkeit, den Schwerpunkt zu setzen beim Thema Kita, Schule und anderes. Das heißt, die Großprojekte belasten die klassische Bauverwaltung eben nicht. Das ist die Chance, die wir haben. Und deshalb hier kein Konkurrenzverhältnis, sondern nochmal ganz deutlich formuliert. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Und das ist auch nochmal eine Übersicht auf der rechten Seite. Sie sehen, wir geben im Haushalt, wenn Sie zustimmen, muss vorsichtiger formulieren, können wir für Schulen und Kitas 20,6 Millionen ausgeben, 17 Millionen für das Thema Hauptfeuerwache, dann als nächstes 6,2 Millionen für das Gewerbegebiet General von Seidel, Q54, und die restlichen Beträge habe ich Ihnen aufgeführt. Da ist jetzt unten Sammler, 34 Millionen. Da wurde ich jetzt auch im Vorfeld von Dezernenten gefragt, was ist denn da alles drin? Und das sind mehrere Seiten, die können Sie im Haushalt aufrufen. Ich will es einfach mal vorlesen. Wohnen in Trier, habe ich gerade gelobt, aber die müssen wir mit Geld ausstatten. 1,4 Millionen für Wohnen in Trier, damit die sanieren können. Erwerb von Grundvermögen, 1 Million. Bezirkssportanlage Heiligkreuz, 870.000. Rettungswache, Kostenbeteiligung, Klimaraum Trier, 850.000. Dann Sirenennetz 771.000, dann brauchen wir Krankentransportfahrzeuge, wir brauchen für den Oleviger Bach eine Renaturierung, ich höre an der Stelle auf, das sind Themen, die Sie im jeweiligen Dezernatsausschuss diskutieren werden, aber Sie sehen, wie viele Einzelprojekte und hier sind alle aufgeführt ab 100.000 und da ist es auch wiederum für die Bürgerinnen und Bürger interessant, was auf dieser Liste mit drauf ist. Sie sehen aber, der größte Einzelposten, 20 Millionen für Schulen und Kitas. Nächste Folie bitte. Und auf diese Grafik können wir stolz sein. Ja, wir haben noch nicht die 140 Millionen von Koblenz bei der Gewerbesteuer erreicht. Wir sind aber 20 bei rund 52 Millionen Gewerbesteuer gestartet. Und wir kalkulieren jetzt mit 85 Millionen und deshalb muss man an der Stelle einfach mal Danke sagen bei den Betrieben, die in Trier auch brav ihre Gewerbesteuer zahlen. Und das kann man nicht oft genug betonen. Insgesamt haben wir die Einnahmen im Bereich der Steuern von 133 Millionen auf 179 Millionen gesteigert. Und hier kann ich nur noch mal wiederholen, wir versuchen, einen guten Job zu machen. Die Bäume wachsen nicht im Himmel. Wenn wir erst mal bei 150 Millionen sind wie Koblenz, dann, glaube ich, haben wir wieder mehr Spielraum. Dann für Sie zur Transparenz. Die Aufwendung je Dezernat. Sie sehen Dezernat 1, 42 Millionen und hier sind immer die Personalkosten eingerechnet. Bei mir ist es deshalb so hoch, weil da ist natürlich die GVS einmalig drin. Die nächsten Jahre ist es bei mir wieder weniger. Dann das Dezernat 2 mit 255 Millionen, also rund die Hälfte des gesamten Budgets. Dann haben wir Dezernat 3, Markus Nöhl ist im Moment der Ärmste, mit 32 Millionen und dann Dezernat 4 mit 80 Millionen und Dezernat 5 mit 94 Millionen. Und dann habe ich unten nochmal drunter geschrieben, insgesamt haben wir Personalaufwendungen von 153 Millionen. Hier aber auch nochmal ganz deutlich betont, Frau Russ, unsere Personalratsvorsitzende ist heute da, sehr geehrte Frau Russ, schön, dass Sie da sind. Das ist aber auch berechtigt. Wir müssen unser Personal fair und gut bezahlen, weil sonst haben wir andere Probleme. Und deshalb bin ich einer der wenigen Kommunalpolitiker, die auch die Tariferhöhung nicht in der Öffentlichkeit kritisiert haben. Es gehört dazu. Und deshalb, Sie sollten es aber nur sehen, nach dem Dezernat 2, wenn ich das so übersetze, den Balken, kommt der zweite Balken, Personalkosten. Personal. Wenn Sie in die Haushaltsunterlagen gucken, muss ich sagen, wir haben keinen Personalhaushalt eingebracht, weil Personalaufstockung, obwohl sie in manchen Bereichen berechtigt wären, können wir uns zurzeit nicht leisten. Ich möchte Ihnen aber hier mal in dieser Übersicht zeigen, was die letzten Jahre passiert ist und auch Transparenz schaffen. Es kommt. Können Sie es größer machen? Ich brauche nur oben. Ja, vielen Dank. Es reicht schon, Frau Hildebrand. Sie sehen, zu Beginn meiner Amtszeit hatten wir 1400 Vollzeitäquivalente. Wir haben jetzt 2002 Vollzeitäquivalente, das heißt in Kopfzahl 2300 Mitarbeiter. Wir hatten einen Aufwuchs seit 2015 um 600 Vollzeitäquivalente, aber jetzt nicht erschrecken, da sind 150 dabei. Da hat uns der Landesrechnungshof aufgefordert, auch alle Künstler und sonstigen Stellen im Theater, also Menschen auf Stellen zu nehmen. Das heißt, die 150 haben nicht zu einem Budgetaufwuchs geführt, das war nur Haushaltstechnik. Wir haben aber bei der Feuerwehr durch die Zweitwache 60 zusätzliche Berufsfeuerwehrleute eingestellt. Wir haben im Bau- und Planungsbereich 80 zusätzliche Vollzeitäquivalente geschaffen seit 15. Wir haben im Jugend- und Sozialbereich 117 zusätzliche Stellen geschaffen und mal im Detail auch im Bereich Digitalisierung der Schulen 18 Stellen. Eine Stelle rechnen wir im Durchschnitt mit 60.000. Das heißt, hier sind 450 Vollzeitäquivalente geschaffen worden. Das heißt, eine Ausdehnung des Personalhaushalts um 27 Millionen in dieser Zeit. Keine neuen Stellen, die wir beantragen. Wie könnte Lösung aussehen? Ich danke Ihnen, dass Sie mir als oberster Personalchef die Möglichkeit gegeben haben, im Bereich Ausbildung und Studium nicht eine Bewirtschaftung zu machen. Wir nehmen alle geeigneten jungen Leute, die bei uns eine Ausbildung machen wollen und studieren wollen. Da ist nichts reglementiert. Große Chance, und Sie beobachten ja auch, wir sind richtig gut in der Rekrutierung. Wir haben tolle junge Leute. Wir werden bei freien Stellen im Haushalt 24 jede frei werdende Stelle sofort ausschreiben, damit die Lücke nicht zu groß wird. Also wir werden nicht mehr gucken, was hat Priorität. Wir werden sofort ausschreiben und nicht vorhandene Budgets können genutzt werden, wenn jemand Teilzeit beschäftigt ist, zum Beispiel temporär die Arbeitszeit aufzustocken. Quintessenz ist, ja, neue Stellen, wie sollen wir sie finanzieren? Aber das, was da ist, klug nutzen. Und auch alle Dezernenten nutzen im Moment schon die Möglichkeit, da wo es brennt, tatsächlich Mitarbeiter dann auch vielleicht kurzzeitig umzusetzen. Das sind in Absprache mit der Personalvertretung die Möglichkeiten, die wir haben. Zwischenresümee. Ich glaube, wir haben als Verwaltung unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind wir aber keine Insel der Glückseligen. Der Finanzausgleich, der kommunale, hat uns über eine Landesstatistik mitgeteilt, dass wir plötzlich eine leistungsfähige Kommune sind. In 60 Jahren das erste Mal. Das ist aber irgendwie ein danaher Geschenk. Weil wenn wir eine leistungsfähige Kommune wirklich wären, dann kürzt uns das Land den kommunalen Finanzausgleich. Deshalb ist Herr Kühnel dabei, unsere Argumente dem Land zu liefern und nachzufragen, warum sind wir denn jetzt plötzlich eine leistungsfähige Kommune? Unwägbarkeit. Die Bundessteuerschätzung geht davon aus, dass die Gewerbesteuer rückläufig ist. Und das ist auch richtig. Überall dort, wo Autoindustrie, Exportindustrie ist, ist sie rückläufig. Wenn Sie meine Zahlen, die ich vorgeschlagen habe, angucken, gehen wir von 10 Millionen Gewerbesteuereinnahmeerhöhung aus. Warum ist das so? Weil wir eben keine exportorientierte Industrie haben, sondern Mittelstand, die eben hier auch in den größten Krisen krisenresistenter sind als Großbetriebe. Glaubt uns das die ADD, dass wir gegen den Trend mehr Gewerbesteuer planen? Unwägbarkeit. Es geht weiter. Diese Fördermittel, 13 Millionen investiv. Welche kommen nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass wir beispielsweise, Herr Dr. Becker, 11 Millionen beantragt hat zur Schaffung Umfeld für die S-Bahn-Haltepunkte an der Weststrecke. Und an dem Beispiel, Herr Dr. Becker, können wir beide gut erklären. Hat denn die Bahn nach den Budgetproblemen überhaupt die Mittel, die Bahnhaltepunkte zu bauen? Und kriegen wir die Mittel, die wir brauchen, um dann die Umfeldgestaltung zu machen? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das zweite Projekt von Herrn Dr. Becker. Er wollte den Alleenring für rund 4 Millionen an Klimawandel anpassen. Für diese 4 Millionen, die haben wir jetzt auch den Anteil für 24 im Haushalt. Das ist konsumtiv und investiv, will es aber jetzt gar nicht kompliziert machen. Wir haben ein Interessenbekundungsverfahren abgeschlossen, vorgeschaltet einem Förderbescheid und wir haben im November mitgeteilt gekriegt, ja, natürlich, wir sind gut, wir kriegen es, wir haben aber keinen Förderbescheid. Was heißt das für die Haushaltsplanung 24? Und Sie merken, wir reden hier über 115.000 konsumtiv und 720.000 investiv. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, will aber darauf hinweisen, das sind die Unwägbarkeiten. Positiv, das Land hat nochmal 260 Millionen zur Verfügung gestellt zum Ausgleich von Flüchtlingskosten. Wir haben mal eine Übersicht gekriegt, da kriegen wir 8,5 Millionen. Wie viel der anderen Defizite gleichen wir mit diesen 8,5 Millionen aus? Ich weiß es nicht. Letzter Punkt, Wachstumschancengesetz. Das Wachstumschancengesetz wurde Gott sei Dank von den vernünftigen Bundesländern im Bundesrat gestoppt. Warum? Wir würden als Städte, im Deutschen Städtetag haben wir es gerechnet, durch dieses Wachstumschancengesetz 9 Milliarden weniger Finanzzuweisung bekommen vom Bund. Das ist ein wunderbares Gesetz, um die Wirtschaft zu fördern. Was heißt das für uns? Wie geht das Verfahren im Vermittlungsausschuss aus? Unwägbarkeit. Grundsteuer. Nicht für 24 ein Risiko, aber das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die alte Grundsteuer verfassungswidrig ist und hat dem Bund aufgegeben, in einem Zeitlimit ein neues System aufzusetzen. Jetzt haben aber zwei Finanzgerichte, Hessen und Rheinland-Pfalz, das Bundeskonzept als verfassungswidrig eingeschätzt und haben es dem Bundesfinanzhof vorgelegt. Übrigens, Baden-Württemberg und Bayern haben ein eigenes System, da wird es wahrscheinlich auch so kommen. Was heißt das für den Haushalt 25? Mit wie viel Grundsteuer können wir denn rechnen? Und dann bin ich wieder am Thema, Gott sei Dank machen wir nur einen jährlichen Haushalt. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Satz von Herrn Claes vorlesen. Im Zuge des sehr dynamisch politischen Geschehens in Berlin kamen wir zu dem Ergebnis, dass valide Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind. Herr Claes, Sie werden mal Politiker. Danke für den Satz. Quintessenz: Warten wir, bis das alles geklärt ist, bis wir Sicherheit haben? Der klassische Haushälter wird sagen, wir machen nichts, wir warten ab. Jetzt komme ich aber wieder zu meiner Kernthese. Wenn wir abwarten, dann können wir die ganzen Projekte nicht auf den Weg bringen. Mein Ziel ist es, so wie vereinbart, dass wir als Stadt Trier, wir mit Ihnen einen genehmigungsfähigen Haushalt verabschieden, den der ADD vorlegen und im Idealfall, da kann ich keine Verantwortung für übernehmen, im Sinne von, ja, ideale Welt, hätten wir vielleicht die Möglichkeit, Ende Februar einen genehmigten Haushalt zu bekommen. Und jetzt kommt der Kernsatz. Bei diesen vielen Unwägbarkeiten mit der Zusage, wenn es halt nicht passt, dass wir dann einen Nachtrag einbringen. Aber ich würde ungern die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, stoppen und warten. Risiko ist mit drin, aber es ist nicht so groß. Wenn wir den Haushalt vorlegen, die ADD lehnt ab, ja, dann ist es so. Wenn wir aber bis April warten und dann erst Haushalt machen, ist die Situation auch nicht besser. Und in dieser Abwägung haben wir als gesamten Stadtvorstand gesagt, wir würden gerne so agieren. Es ist atypisch, aber warum denn nicht? Perspektive. Wir müssen unsere Eigenfinanzierungsquote erhöhen. Und deshalb Perspektive ist für mich das jetzt von Ihnen an mich beauftragte Prüfverfahren, ob wir nicht ein weiteres Gewerbegebiet machen können. Das ist die Perspektive, um die Eigenfinanzierung zu erhöhen. Die Zukunft müssen wir trotz dieser Schwierigkeiten aktiv gestalten. Und lassen Sie mich schließen mit dem Satz, wir in Trier haben so viel zusammen hingekriegt. Auch das werden wir zusammen schaffen. Aber wie immer, Garantie kann uns niemand abgeben. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Es war mir aber wichtig, diese Themen sowohl an meinen Stadtrat zu adressieren, als auch an die Bürgerinnen und Bürger, die draußen zuhören. Vielen Dank. Und dann kommt noch die Tagesordnung im Sinne von, wie geht's weiter? Aber jetzt gebe ich Ihnen erstmal die Möglichkeit, vielleicht zu sagen, es ist okay. So, jetzt gucke ich zu David Natus mit der Timetable. Wie geht's weiter?
Den ersten Punkt auf dieser Zeitschiene, den haben wir jetzt fast hinter uns gebracht. Das ist die Einbringung in den Stadtrat, die heute in der jetzigen Stadtratssitzung erfolgt. Es geht weiter mit den Beratungen in den Fachausschüssen. Wir starten mit denen noch in diesem Jahr. Sie sehen, die erste Beratung im Haushalts- und Personalausschuss ist avisiert für den 20.12. Und weiter geht es mit den Dezernatsausschüssen 4, 2, 3 und 5, beginnend mit dem 11. Januar bis zum 18. Januar. Und anschließend die Etatberatung am 19. Januar. Ja, Sie sehen richtig, es ist nur ein Tag, anders als das in den letzten Jahren der Fall war. Aber das ist so von Ihnen, von uns im Ältestenrat vor wenigen Wochen beschlossen worden und in meinen Augen ein ganz starkes Signal, dass wir hier zielorientiert arbeiten und uns nicht blockieren bei diesem wichtigen Verfahren. Und abschließend wird die Verabschiedung des Haushaltes im Stadtrat eine Woche später, am 26. Januar, erfolgen, so zumindest der Plan heute. Und ab da liegt es dann nicht mehr in unserer Hand.
Vielen Dank, Herr Natus, das zur Zeittabelle. Und dann würde ich nahtlos zu unserer regulären Stadtratssitzung übergehen.